Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich lese aus Johannes 15, Vers 9 bis 17. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt, alles, was ihr von meinem Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Dieses eine Gebot gebe ich euch. Ihr sollt einander lieben. Amen.
Ein Freund fürs Leben. Unter diesen Titel habe ich diesen Predigtext gestellt. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, unsere Enkelkinder lieben es, wenn wir ihnen Bilderbücher vorlesen. Dann kuscheln sie sich so an uns ran und hören ganz gespannt zu, obwohl sie die Geschichte schon lange kennen, weil sie ja schon x-mal gehört haben und gesehen haben. Mama Mu war zum Beispiel lange Zeit im Rennen oder auch der Regenbogenfisch und andere schöne und auch lustige Geschichten. In vielen dieser Erzählungen geht es um Freundschaft. Mama Mu zum Beispiel hat die Krähe im Wald zur Freundin. Diese hilft ihr, eine Schaukel an einem Baum festzumachen. Und sie hilft ihr auch, sich zu verstecken, als der Bauer nach der Kuh sucht. Richtige Freunde halt. Der Regenbogenfisch ist wunderschön mit seinen glitzernden Schuppen. Aber er hat keine Freunde. Niemand will mit dem Regenbogenfisch spielen, weil er nicht bereit ist, seine schönen Schuppen mit den anderen zu teilen. Was sind wahre Freunde? Und wie finde ich einen Freund fürs Leben? Das sind Fragen, die uns als Menschen bewegen. Auch in den Worten von Jesus, die wir gehört haben, geht es um Freundschaft. So wollen wir heute fragen: Warum brauchen wir Freunde? Was zeichnet Freunde aus? Und wie können wir Freunde von Jesus werden? Erstens also, warum brauchen wir Freunde? Verschiedene Studien zeigen, dass die Einsamkeit in der Schweiz zugenommen hat, besonders auch nach der Pandemie. Und sie wird als ernsthaftes Gesundheitsrisiko eingestuft. In einer Gesundheitsbefragung vom 2022 wurde gefragt, wer fühlt sich einsam? 48,2% der jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren gaben an, sich immer wieder auch einsam zu fühlen. 25% der 65- bis 74-Jährigen und 37% der über 75-Jährigen, insbesondere der Frauen. Ich weiß nicht, was mit den Altern dazwischen ist. Die sind irgendwie bei der Umfrage verloren gegangen. Basel hat über 50 Single-Haushalte. Das über 50%, Entschuldigung, nicht über 50, über 50%. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Menschen, diese Bewohner in Basel, sich alle einsam fühlen. Es ist aber doch so, dass gefühlte Einsamkeit ernste Folgen hat. Sie kann psychisch belasten und zu Depressionen führen. Sie kann auch körperliche Krankheiten begünstigen und die Lebenszeit verkürzen. Einsamkeit führt zu gesellschaftlicher Isolation und zu fehlender Zugehörigkeit. Dabei ist es auch wichtig zu sagen, das Gefühl der Einsamkeit deutet nicht auf ein Versagen der Person hin, sondern sie ist eigentlich wie ein Warnsignal uns gegeben, dass wir etwas ändern müssen. Es ist eine Ermutigung, aus der Isolation rauszukommen. Gott sprach am Anfang bei der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gefährtin machen, die zu ihm passt. Gott macht von Anfang an deutlich, dass es nicht gut ist für den Menschen, wenn er allein bleibt, wenn er nur allein bleibt, dass er Schaden nimmt, wenn er immer nur allein ist. Nun fragen wir vielleicht, ja, aber war denn nicht alles, was Gott geschaffen hat, sehr gut? Nur das mit Adam? Allein das war nicht gut? Hatte Gott einen Fehler gemacht? Nein, es ist umgekehrt. Adam war einsam, weil er eben perfekt in Gottes Bild erschaffen wurde. Als Gott den Menschen schuf, da sprach er, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. Hier steht auch im Hebräischen der Plural. Der wahre Gott offenbart sich als Beziehungsgeheimnis. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen in völliger Einheit. Drei Personen verbunden durch diese unbeschreibliche göttliche Liebe, in welcher jeder gibt und empfängt, wo Wertschätzung und Freude überfließen. Wenn nun also wir Menschen im Bild Gottes erschaffen wurden, dann können wir Gott erst perfekt repräsentieren auf der Erde, wenn wir Liebe und Vertrautheit mit anderen Menschen und mit Gott erleben. Ja, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, das Bedürfnis nach Beziehung, nach Freundschaft ist von Anfang an dem Menschen gegeben worden. Wenn der Mensch nur allein ist, verkümmert er. Körperlich, seelisch und auch geistig. Wir brauchen also Menschen als Gegenüber, Kollegen, Freunde, Weggefährten. Wir fragen zweitens, was zeichnet denn Freunde aus? Im Psalm 25, Vers 14 lesen wir, alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Hier wird ein hebräisches Wort verwendet, Sod, was für Vertraute steht. Es kann auch Freund bedeuten oder Ratgeber oder Rat. Oder auch Geheimnis. Also dieses ganze Bedeutungsspektrum ist in diesem Wort drin. Wenn wir das zusammen sehen, heißt das, ein Freund ist ein Vertrauter, ein guter Berater, mit dem man Geheimnisse teilt. David, der Autor dieses Psalms, erlebte Freundschaft mit Gott, gerade dadurch, dass Gott mit ihm seine Geheimnisse teilte. Und dass dadurch David zum Vertrauten Gottes wird. Und nun sagt uns Jesus in unserem Text heute, in Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Versteht ihr, ein Diener bekommt keine Erklärungen. Er wird nicht eingeweiht in die Wünsche und Pläne seines Herrn. Er wird auch nicht eingeladen, auf das zu reagieren, was ihm befohlen wurde, irgendwie noch zu diskutieren darüber. Nein, ein Diener führt einfach aus, was ihm der Herr sagt. Ein Freund aber wird mit allen Schätzen, mit allen Werten, mit allen Geheimnissen des Hauses vertraut gemacht. Hier begründet Jesus also Freundschaft damit, dass er sagt, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir sind eingeweiht worden, zu Vertrauten geworden. Tief im Herzen eines jeden Menschen ist dieser Wunsch, einen echten, treuen, liebenden Freund oder eine solche Freundin im Leben zu haben. Einen Vertrauten. Nun, welche Erwartungen verbinden wir denn mit einem solchen Freund fürs Leben? Also ein Freund ist, ihr dürft reinrufen und ich werde da die Stichworte, Moment, ich bin noch nicht ganz so weit. So, also ein Freund ist, jetzt dürft ihr kommen. Vertrauter. Oh, das waren viel zusammen. Da war jemand.
Ein Gegenüber.
Gegenüber. Weiter. Ein Berater. Was war da noch?
Treu.
Ja. Ehrlich. Geduldig. Echt. Immer da, genau. Ihr seht, jetzt so langsam kommt die Wunschliste an die Oberfläche. Authentisch, habe ich gehört. Und noch? Interessiert, ja. Interessiert. Authentisch. Verständnisvoll. Gut, also, wir beenden mal hier, sonst sind wir noch die ganze Stunde dran. Einfühlsam, schreibt man das mit H. Dankeschön. So. Also, und. Ah? Also, wenn man so nahe an der Tafel steht. Mir ist noch eingefallen, mit Freunden kann man lachen, beten und weinen. Das sind für mich auch so noch Ausdruck von Freundschaft. Also ihr seht schon, die Wunschliste ist groß. Wer wünscht sich nicht mindestens einen solchen Freund im Leben? Und vielleicht kennst du das ja auch. Du bist das ganze Leben lang auf der Suche nach genau so einer Person. Und dann triffst du auf eine Person, die den höchsten Idealvorstellungen, die du hast, entspricht. Und du könntest platzen vor Glück. Und dann geht es nicht so lang, bis das Glück platzt. Weil du merkst nach einer Zeit, egal wie lang, dass dich diese idealisierte Person enttäuscht. Dass sie nicht diesem Ideal entspricht. Und du denkst, vielleicht war es noch nicht die richtige Person. Und dann bist du wieder auf der Suche und entdeckst einen anderen Menschen, auf den du deine Idealvorstellung projizierst. Nur um wieder enttäuscht zu werden. Und wahrscheinlich geht es den anderen Menschen mit dir genauso. Diese Enttäuschung ist sowohl gefährlich als auch gesund. Gefährlich ist sie, weil sie dich dazu bringen könnte, dich zurückzuziehen und keinem Menschen mehr zu vertrauen und dich nur noch oberflächlich und nicht mehr wirklich zutiefst persönlich auf andere Menschen einzulassen. Warum? Damit du nicht mehr verletzt wirst, nicht mehr enttäuscht wirst. Gesund ist die Enttäuschung, weil sie auch beim vertrautesten Menschen sich einstellt und dich erkennen lässt, es gibt diesen perfekten Menschen, diesen perfekten Freund im Leben nicht. Ja, sogar dann, wenn du sehr gute und wertvolle Beziehungen lebst und vielleicht auch dann, wenn du eine wundervolle Ehepartnerin oder einen Ehepartner hast, wirst du Momente der Enttäuschung mit ihnen erleben. Deshalb hier der Geheimtipp. Du kannst deine Suche nach dem idealen, perfekten Freund oder Freundin hier einstellen. Es gibt sie nicht. Irgendwie oder irgendwann ist mir das klar geworden, als ich mit Ursula diese Freundschaft angefangen habe, mit meiner Frau, dass ich, wenn ich nicht bereit bin, mein Idealbild loszulassen, dass ich diese Beziehung zerstören werde. Ich kann nicht mein Idealbild lieben und mit meiner Frau zusammen sein. Ich muss dieses Idealbild loslassen, damit ich diese Frau so lieben und annehmen kann, wie sie ist. Und ich bin so dankbar, dass sie dasselbe auch mit mir gemacht hat. Aber so fragen wir, warum hat denn Gott diese Sehnsucht, dieses Ideal, diese Wunschvorstellung überhaupt in unsere Herzen gelegt? Wenn es diese gar nicht gibt. Ich möchte das mit einem Bild hier zeigen. Blaise Pascal, der Allround-Wissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert, hat es so beschrieben. Im Herzen eines jeden Menschen ist ein von Gott geschaffenes Vakuum. Oder wir können auch da so ein Loch sagen. Es gibt so ein Loch im Herzen. Und es gibt also diesen Ort der Einsamkeit, der Leere, des Vakuums in unseren Herzen. Und kein Mensch und kein Hobby und kein Glück auf Erden kann dieses Loch füllen. Vieles andere wird schon bedeckt auch von diesen Dingen. Aber jeder Versuch, dieses Vakuum zu füllen, ist mit egal mit was wir es versuchen, mit bedeutungsvollen Beziehungen, mit rauschenden Partys, mit vielleicht mit materiellen Gütern oder mit Abenteuern und Reisen. Das kann uns vielleicht für einen Moment glücklich machen. Aber irgendwann stellt sich diese schmerzliche Leere wieder ein und wir spüren, wir können diese Leere nicht füllen. Es ist vorübergehendes Glück. Dieser Ort der Einsamkeit wurde von Gott so geschaffen, dass er nur von ihm eben ausgefüllt werden kann. Also nur Gott selbst, wenn wir das mit diesem kleinen Herzen hier versinnbildlichen, nur Gott selbst kann dieses Loch hier ausfüllen. Nur seine Liebe in uns kann dieses Loch ausfüllen. Wir können das Wort von Augustinus also etwas ergänzen und sagen, unruhig ist mein Herz, Herr, bis es ruht in dir und bis du ruhst in mir. Soweit dieses Bild vom Herzen. Die dritte Frage, wie können wir denn Freunde von Jesus werden? Jesus sagt in Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Hören wir, was Jesus hier Großartiges und Wunderbares ausspricht. Er spricht von der unvergleichlichen Liebe zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Diese unbeschreibliche Liebe, dieses geheimnisvolle Wunder der göttlichen Liebesdynamik. Und dann sagt er, hey, ich nehme euch mit hinein in diese wunderbare Beziehung. Ihr dürft teilhaben an dieser wunderbaren Beziehung, an derselben göttlichen Liebe. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Diese Worte stehen ja noch im Zusammenhang mit diesem Gleichnis vom Weinstock, über das Dominik Greifler letzte Woche gepredigt hat. Und auf diesem Hintergrund verstehen wir auch das Wort, wo Jesus sagt, deshalb bleibt in meiner Liebe. Bleibt mit mir verbunden, wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist und vom Weinstock auch ihren Lebenssaft erhält. Genauso erhaltet ihr von mir diese Liebe, diese Kraft zum Leben. Und so fragen wir jetzt, ja, wie geht das? Wie bleiben wir denn in dieser Liebe von Jesus? Jesus sagt in Vers 10, wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Nun fragst du vielleicht, ja, dann heißt das ja, nur wenn ich seine Gebote befolge, kann ich in seiner Liebe bleiben. Dann ist also diese Liebe doch nicht so bedingungslos. Ich glaube, Jesus gibt uns nach dem ersten Kennzeichen dieser Freundschaft und Liebe, wo er darüber gesprochen hat, dass er uns ins Vertrauen sieht, uns seine Geheimnisse anvertraut, hier ein zweites Merkmal dieser Liebe. Wer in seiner Liebe bleibt, der vertraut ihm und damit auch seinem Wort und seinen Geboten. Weil wir wissen, dass alles, was Jesus sagt, uns zum Leben, zur Blüte, zur Erfüllung und zum Besten dient. Ja, deshalb können wir einfach kindlich und ohne Vorbehalt sagen, ich vertraue dir, wenn du zu mir etwas sagst und ich halte mich daran. Jesus fährt fort, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Was für ein Freund, dem nichts mehr liegt an der Beziehung zu uns, als dass wir von dieser uneingeschränkten, bleibenden Freude erfüllt werden. Wahre Freude in Gott ist nicht nebensächlich, sondern zentral für unseren Glauben. Gott zu verherrlichen und Freude in ihm zu finden, gehören unzertrennlich zusammen. Ja, der Mensch ist dafür geschaffen, seine tiefste Erfüllung in Gott zu finden. Die Psalmen sagen es so, habe deine Lust am Herrn oder freut euch in dem Herrn alle Zeit. Oder wie ich heute im Psalm 16 gelesen habe, Freude, die Fülle ist vor deinem Angesicht. Der Theologe John Piper fasst es so, wir verherrlichen Gott, indem wir uns für immer an ihm erfreuen. Wir verherrlichen Gott, indem wir uns für immer an ihm erfreuen. Im christlichen Glauben geht es deshalb also gerade nicht darum, auf Freude zu verzichten, sondern dass wir die höchste Freude in Gott suchen und in Gott finden. Diese göttliche Freude wird uns dann erfüllen, wenn unser Vertrauen zu seinem Wort so gestärkt wird durch die Liebe von Gott, durch die Liebe von Jesus, dass wir seine Gebote als kostbare Weisung für unser Leben wahrnehmen und auch halten und danach leben. Aber von welchen Geboten spricht denn Jesus hier? Er fasst es im Vers 12 in einem Wort, in einem Satz zusammen. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Versteht ihr, es geht im christlichen Glauben immer um Beziehung. Um Beziehung zu Gott, um Beziehung zueinander, zum Nächsten. Und nun fragst du vielleicht, ja, aber ist das nicht eine Überforderung, was Jesus hier sagt? So lieben, wie er uns geliebt hat. Wer kann denn das? Ich glaube, die Liebe wird erst dann zu einem erfüllbaren Gebot werden, wenn sie zuerst zur Quelle für dich geworden ist. Und das möchte ich euch kurz noch mal einem Bild an einem Gegenstand zeigen, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe da einen römischen Brunnen nachgebaut. Und nun ist es doch so, die Liebe, oder je mehr ich von seiner Liebe empfange, je mehr ich empfange von der Liebe von Gott, desto mehr wird überströmen. Von meinem Leben in das Leben von anderen. Und desto mehr wird diese Liebe sich verbreiten können, je mehr wir von dieser Liebe empfangen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst von ihm empfangen und nicht denken, ich muss doch die anderen irgendwie lieben. Dass wir uns beschenken lassen, damit wir selber schenken können. In dem Maß, indem du dich von Jesus lieben und erfüllen lässt, wirst du auch befähigt, deine Nächsten zu lieben. Und welche Art diese Liebe von Jesus ist, das macht er im nächsten Vers deutlich. Er sagt dort, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Nochmal ein Sinnbild für diese rote Farbe, das Blut von Jesus vor dem Kreuz. Jesus spricht hier von seinem Leidensweg. Und er macht deutlich, dass Karfreitag kein Schicksalsschlag für ihn war, kein unerwarteter Schicksalsschlag, sondern dass es Ausdruck seiner innigsten, unvergleichlichen Liebe zu seinen Freunden ist. Er lässt sein Leben für seine Freunde. Am Kreuz nimmt Jesus die Folgen unserer Sünden, unserer Verfehlungen, unsere Scham, unsere Verirrungen auf sich. Er stirbt den Tod, den wir verdient hätten, um uns das Leben zu geben, was wir nicht verdient haben. Das tut er für seine Freunde. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und so stellt sich hier die Frage, ist Gott nur dein Auftraggeber oder ist er dein Freund? Wenn er nur dein Herr und Auftraggeber ist, dann kannst du wohl sein Diener oder seine Dienerin sein. Stets bemüht, das Richtige zu tun, anständig zu leben, seine Worte zu befolgen, in der Hoffnung, dass er mit dir zufrieden sein wird und dass er dich irgendwann in den Himmel aufnehmen wird. Zu einem Freund, zu einer Freundin kannst du aber nur werden, wenn du anerkennst und dankbar für dich annimmst, dass Jesus für dich sein Leben gegeben hat am Kreuz. Und dass das reicht als Grundlage dafür, dass du zum Freund und zur Freundin Gottes wirst. Er hat dich mit dem Vater versöhnt. Er hat Freundschaft gestiftet durch sein Blut. Du kannst nichts dazu beitragen. Hast du das für dich in Anspruch genommen? Gehörst du zu seinen Freunden? Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nun, ich habe mir überlegt, welche Reaktion würde da wohl das Gegenüber geben, wenn du bei einem Date mit einer netten Dame ihr einen Freundschaftsantrag machst und sagst, also, du kannst meine Freundin werden, wenn du tust, was ich dir gebiete. Ich denke, du wärst noch gut bedient, wenn du eine Ohrfeige bekommst für dieses Angebot. Aber versteht ihr, das, was Jesus hier sagt, ist von anderer Qualität. Es geht hier nicht um egoistische Willkür. Es geht auch nicht um die vielen Do's and Don'ts. Das musst du tun und das musst du lassen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Sein Gebot ist es, dass wir in dieser dienenden Liebe bleiben und aus dieser dienenden Liebe leben. Vers 17, dieses eine Gebot gebe ich euch. Ihr sollt einander lieben. Es geht also darum, ein Freund für andere zu werden, eine Freundin für andere zu werden und sie so zu lieben, wie Jesus mich geliebt hat. So zu befreunden, wie Jesus mich befreundet. Ein Freund, der aus der Fülle, die er von Jesus empfängt, großzügig weitergibt. Dazu lädt Gott dich heute ein. Amen.